Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Viech für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los!
Heute wollen wir ein Thema ansprechen, das uns sehr am Herzen liegt, und das ist ein Thema aus dem Bereich Tierschutz.
Tatsächlich ist ja die Tierzucht auch verschiedenen Modetrends unterworfen. Jeder kennt das. Gerade in der Zeit, wo Walt Disney den Film 101 Dalmatiner herausgebracht hat, war auch der Modetrend sehr in der Hundezucht, dass man sich einen Dalmatiner zulegt. Tatsächlich ist es so, dass dieser Modetrend auch wieder verschwunden ist. Aber natürlich gibt es aktuelle Modetrends, die tatsächlich auch den Bereich Qualzucht erreicht haben.
Genau, und das ist nämlich das Thema, das wir heute besprechen wollen, und zwar das Thema Qualzucht. Jetzt ist es natürlich so, dass man erstmal irgendwie klären muss, was ist denn jetzt eigentlich mit einer Qualzucht gemeint? Also welche Tiere werden da denn jetzt angesprochen oder um welche Tiere geht es da denn überhaupt?
Also vor allem geht es in Bezug auf die Qualzucht um das Tierwohl, dass ein Tier halt ohne Leiden nicht mehr leben kann. Das kann Einschränkungen auf die Fortpflanzung betreffen, das kann aber auch körperliche Merkmale betreffen, wie die sogenannte Kurzschnäuzigkeit, dass der Kopf möglichst rund gezüchtet wurde, große Kugelaugen, Veränderungen im Gesichtsbereich. Manchmal sind es aber auch nur Veränderungen der Ohren, zum Beispiel bei gewissen Kaninchenrassen, oder aber insgesamt der Körperbau, übermäßige Faltenbildung, wie zum Beispiel beim Schafhai.
Was sind denn jetzt bei Hunden so klassische Qualzuchten?
Also gerade wenn man bei der Kurzschnäuzigkeit von ausgeht, man nennt das Brachycephalsyndrom des Hundes, ist es halt so, dass es eine starke anatomische Veränderung des Kiefers mit sich bringt und dadurch bedingt eine sehr steile und hohe Stirn. Meistens haben diese Hunde sehr große Augen, diesen kugeligen Kopf. Zudem gerade beim Mops oder bei den Bulldoggen ähnlichen Rassen ist es so, dass sie auch einen veränderten Körperbau haben, kurze, dicke Beine. Dann ist es so, dass wir angefangen bei der Nase verengte Nasenöffnungen haben, häufig dann auch sehr wenig Platz im Bereich der Nasennebenhöhlen für die Nasenschleimhaut. Dann kommen wir schon im Bereich Zahnfehlbildung, einfach weil der Kiefer verändert ist. Wir nennen das eine Kieferdeformation. Und wir haben Rachenveränderungen, ein zu langes oder zu dickes Gaumensegel. Und dann auch Veränderungen im Bereich des Kehlkopfes und zum Teil manchmal sogar auch Bereiche, Veränderungen in der Luftröhre.
Ja, und dann ist es so, dass wenn halt so eine extreme Kurzschnäuzigkeit auftritt, dass dadurch auch natürlich der Wärmehaushalt vom Hund beeinträchtigt wird, weil ein Hund im Gegensatz zu uns Menschen einfach nicht schwitzen kann. Das heißt, der kühlt seinen Körper eigentlich nur über die Atmung, übers Hecheln runter. Und dadurch, dass halt der Kopf vorne kürzer ist, können die einfach nicht so gut, sage ich mal, ihre hohe Temperatur, vor allem im Sommer, insbesondere wenn der Hund auf der Wiese spielt und so weiter, können die sich einfach nicht mehr so gut runterkühlen.
Ja, es ist so, dass die insgesamt natürlich die Hitze dann auch nicht so vertragen. Die schniefen mehr, die schnarchen zum Teil, haben Schlafprobleme. Auch unter einem normalen Spielverhalten können schon Atemprobleme auftreten. Kurzatmigkeit nennt man das. Dann kommt es gerade in heißen Wetterperioden immer wieder zu akuten Notfällen, dass diese Hunde dann auch kollabieren, wenn sie sich zu sehr bewegen. Aber es ist tatsächlich nicht nur ein Atemproblem da, sondern aufgrund der Kopfform haben wir auch häufig dann Augen- oder Ohrprobleme.
Was auch noch ein Aspekt ist, ist, dass da die Hunde einen relativ runden Kopf haben, dass es auch bei der Geburt zu Schwergeburten kommen kann. Und auch dadurch, dass das Muttertier eine verkürzte Schnauze hat. Ein Hund befreit ja im Grunde nach der Geburt, befreit er ja die oder befreit sie, die Hündin, die Welpen von Eihäuten und beißt die Nabelschnur durch. Und da kann es halt eben passieren, dass das Muttertier das einfach auch nicht schafft, die Nabelschnur durchzubeißen oder das Tier oder das Jungtier von den Eihäuten zu befreien und dass es da auch teilweise zum Erstickungstod kommen kann.
Wenn wir jetzt so typische kurzschnäuzige Hunde haben, sehen wir auch häufig veränderte Augenlider, Augenprobleme. Wir nennen das dann Ektropium, also ein Auswärtsdrehen der Lider, oder ein Entropium, das ist dann ein Einwärtsdrehen der Lider. So entsteht natürlich entweder eine zu große Lidfalte, ein sogenanntes Hängelid, oder es ist so, dass wir aufgrund des Einwärtsdrehens des Lides dann eine Irritation auf der Hornhaut haben. Das muss man sich so vorstellen, als ob man jedes Mal, wenn man blinzelt, dann etwas über sein Auge schrappen hat.
Jetzt ist es aber so, dass im Grunde so, das sind ja jetzt zwangsläufig noch keine Qualzuchten. Da können wir vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen, was denn rechtlich jetzt eine Qualzucht ist und was nicht. Das sind meistens erstmal nur problematische Zuchtziele. Ja, aber was gibt's denn zum Beispiel noch bei anderen Tierarten jetzt außer bei Hunden für problematische Zuchtziele? Zum Beispiel bei Katzen oder bei Kaninchen?
Also bei Katzen ist es so, dass man gerade bei der türkischen Van oder auch bei gewissen Persern Probleme hat in der Farbzucht. Da geht es vor allem um weiße Tiere, die dann durch ihre Farbgebung tatsächlich Taubheit entwickeln oder einfach auch Ohrprobleme, Orientierungsprobleme. Diese Tiere neigen dann auch gerade im Freigang häufig zu Hautproblemen. Es können sich Sonnenbrände entwickeln und manchmal sogar tatsächlich dadurch dann auch Hauttumore. In dem Bereich der Kaninchenzucht haben wir durch sehr kleine Zwergrassen häufig Probleme in der Kopf- und damit auch bedingt in dem Zahnbereich. Und da gibt es zum Beispiel den niederländischen Zwerg, der dort vermehrt tatsächlich dann auch genetisch Zahnprobleme hat.
Ja, ich habe noch ein bisschen was zu Reptilien und Amphibien rausgesucht. Und zwar ist es so, dass dort auch in dem Sinne Qualzuchten vorkommen. Das sind vor allem schuppenlose Reptilien. Also Reptilien brauchen halt ihre Schuppen, um sich zu tarnen, teilweise auch zur Kommunikation, teilweise auch zum Schutz von UV-Strahlen, teilweise auch zur Thermoregulation. Reptilien sind ja wechselwarme Tiere, das heißt, die nehmen ihre Wärme im Grunde nur vom Außen auf. Und so schuppenlose Reptilien sind eigentlich auch eine Laune der Natur. Also das wird auch schon in der Natur beobachtet. Da gibt es auch Berichte drüber. Das Problem ist, dass teilweise, dass das da zu Haut-UV-Schädigungen kommen kann, also auch zu Tumorentstehung, und dass es Probleme bei der Häutung gibt. Reptilien häuten sich ja regelmäßig. Und da gibt es bei Bartagamen zum Beispiel die Zuchtform Silkback. Die hat dann keine Schuppen auf dem Rücken und hat dadurch auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Bei Schlangen beispielsweise, bei Königs- oder auch Teppichpythons werden neurologische Auffälligkeiten beobachtet, insbesondere bei der Zuchtform Spider. Ja, das ist eine bestimmte Farbmorphe von Königspythons und die fallen halt durch einen reduzierten Umkehrreflex. Das heißt, man legt im Grunde die Schlange auf den Tisch, dreht die auf den Rücken und normal dreht sich dann eine Schlange zurück. Das machen diese Tiere im Grunde nicht. Die zeigen eine Kopfschiefhaltung, zeigen teilweise neurologische Ausfälle. Und es gibt dann eine neuere Studie aus Leipzig, die im Grunde Computertomographie und MRT-Aufnahmen vom Innenohr dieser Tiere gemacht haben. Und da konnte festgestellt werden, dass das Innenohr, das Innenohr ist für den Gleichgewichtssinn zuständig, ja, und sorgt im Grunde dafür, dass wir uns im Raum orientieren können. Und da ist es im Grunde so, dass in diesem Innenohr vermehrt Flüssigkeit festgestellt wird und so der Gleichgewichtssinn bei den Tieren im Grunde eingeschränkt ist. Bei Leopardgeckos gibt es sowas auch. Die fallen auch durch neurologische Symptome auf. Die werden auch durch Stress im Grunde ausgelöst. Da ist aber noch nicht so ganz klar, woher das Ganze kommt. Es ist aber so, dass die Zuchtform Enigma-Syndrom in der Schweiz mittlerweile verboten ist. Seit 2015 in Deutschland ist das noch nicht der Fall. Problematische Zuchtziele oder in Anführungszeichen Qualzuchten gibt es auch bei Amphibien. Und zwar, also das häufigste gehaltene Amphibien in Deutschland ist der Axolotl. Und beim Axolotl ist es im Grunde so, dass da mittlerweile hypomelanistische Tiere oder albinotische Tiere im Grunde sehr, sehr häufig sind. Ein Axolotl ist ja, sage ich mal, standardmäßig schwarz, ja, aber mittlerweile hat man im Grunde auch weiße Tiere und die sollten damals im Labor, wurden im Grunde gezüchtet, und zwar hat man Tigersalamander eingekreuzt in den 30er Jahren und das Ergebnis war dann der Humphrey-Salamander. Mittlerweile gibt's eigentlich in der normalen Aquaristikhaltung keine rein erbigen Axolotln mehr, die kommen eigentlich nur im See in Mexiko vor und sind extrem bedroht. Insofern sind die Tiere auch vermeintlich, da sind leider noch nicht so viele Daten dazu da, aber die sind vermeintlich anfälliger für Plattenepithelkarzinome, Adenokarzinome und Melanophorome, also verschiedene Tumorerkrankungen. Dann ist es auch so, dass es Farbmorphenzuchten bei Hornfröschen gibt, also Schmuckhornfrosch zum Beispiel, das ist ein klassisches Vieh, das in der Heimtierhaltung verwendet wird oder gerne gehalten wird. Die stammen vornehmlich aus Zuchtfarmen in Japan und Südostasien und da gibt es halt verschiedene Farbschläge, die dann gezüchtet werden. Man hat da aber das Problem, dass die teilweise auch höhere Sterblichkeitsraten bei der Metamorphose haben und auch eine stärkere Anfälligkeit gegen bakterielle Infektionen, was ich auch schon selber gesehen habe. Also ich hatte einen Fall, das waren mehrere Tiere, die in einem Tropenhaus gehalten worden sind und das waren Importtiere aus den USA. Die habe ich, da sind mehrere Tiere dann auf einmal verstorben und das waren alles albinotische Schmuckhornfrösche. Die Tiere hatten alle Veränderungen in der Leber, also abszedierende Veränderungen. Und da konnte ich in der Zionesenfärbung, das ist eine besondere Färbung auf Tuberkulosebakterien, konnte ich da einen Befall mit Mykobakterien, also tuberkuloseartigen Bakterien oder Tuberkulosebakterien feststellen. Also das waren im Grunde durch die Bank. Das ist natürlich dann erstmal schwierig, dann sozusagen so einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Aber es war halt auffällig, dass das alles albinotische Tiere waren. Ja. Also da ist auf jeden Fall auch, kommt auf jeden Fall was vor in dem Bereich.
Wenn man jetzt überlegt, was gibt es denn so in unserem täglichen Umfeld für Tiere, die vielleicht Probleme haben in ihrer Genetik, dann sieht man immer häufiger die Saturn-Meerschweinchen, die ein wunderschönes Fell haben, sind wirklich sehr schön zum Anfassen und zum Streicheln, wenn sie sich denn streicheln lassen. Aber es ist so, dass die tatsächlich aufgrund ihres genetischen Faktors Knorpel und auch Knochenveränderungen gerade im Gesichts- und Kieferbereich entwickeln. Deswegen sollte man davon absehen, diese Tiere zu züchten. Das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten haben wir die absolut süßesten Tiere der Welt, die Widderkaninchen, mit dem wunderschönen Schlappohren, sind einfach herzallerliebst, aber leider sind die Ohren viel zu lang gezüchtet und das Ohr würde ja nicht kippen, wenn der äußere Gehörknorpel nicht weggezüchtet worden wäre. Und dadurch kommt es zu einem Kollabieren des äußeren Gehörganges, das heißt, er fällt in sich zusammen und dann haben wir einfach eine deutliche Engstelle in dem Bereich. Klar, die Ohren sind dann gekippt und manchmal treten sich aufgrund der Länge sogar noch drauf auf ihre eigenen Ohrspitzen oder die verdrecken dann aufgrund von Kot- oder Urinresten. Also da muss man schon extrem aufpassen. Aber dadurch, dass der Knorpel weggezüchtet worden ist, kippen die Ohren halt. In der Katzenmedizin haben wir auch sehr beliebte Rassen in letzter Zeit, die vermehrt dann auch in der tierärztlichen Praxis vorgestellt werden. Unter anderem gehört der Maine Coon dazu. Das sind sehr groß werdende Katzen, die in der Regel über 5 bis 6 Kilo Endgewicht bekommen, manchmal sogar dann zwischen 7 bis 12 Kilo haben. Das sind schon kleine Tiger. Die haben natürlich ein sehr nettes und ruhiges Gemüt, aber tatsächlich haben die Probleme mit ihren Knochen oder können Probleme mit ihren Knochen entwickeln. In der Regel sind das dann Veränderungen in der Hüfte, das sind Hüftgelenksdysplasien, aber manchmal auch Veränderungen der Organe. Und da vor allem geht es dann um Herzveränderungen. Wir nennen das eine hypertrophe Kardiomyopathie, in dem sich dann der Herzmuskel verändert und diese Katzen schon in ihrer eigentlichen Jugendphase Probleme bekommen, dass das Herz seine Arbeit nicht mehr richtig gewährleisten kann.
Ja, die Frage ist dann immer, warum züchten wir denn solche Tiere? Warum macht man sowas?
Zum einen ist es natürlich ein Vorleben. Einmal in der Werbung sehen wir immer wieder auch Hunde gerade, Kurzköpfigkeit, brachycephale Hunde, aber natürlich auch in Filmen, zum Beispiel Disney-Filmen, wo dann auch besonders jetzt der Dalmatiner dann gefragt war und dann auch die Nachfrage im Bezug auf die Zucht sehr hoch war.
Das mag auch daran liegen, vor allem bei jetzt bei der Kurzschnäuzigkeit von Hunden, dass man den Hund möglichst nah an den Menschen kriegen will. Also dass das Gesicht vom Hund möglichst oder von der Katze auch möglichst menschlich aussieht. Ja.
Ja, was züchterisch dort natürlich erreicht wird, ist eine Art Kindchenschema. Dadurch werden die Tiere verniedlicht oder sie erscheinen uns einfach netter und süßer. Aufgrund dieser veränderten Kopfdynamik und dieser Vergrößerung der Augen und auch durch die steile Stirn wird dieses Kindchenschema extrem erfüllt.
Wie kann man denn jetzt einem Hund helfen, der so an einer extremen Kurzschnäuzigkeit leidet?
Ja, prinzipiell muss man sich halt überlegen, wenn man eine Rasse erwerben möchte oder sich anschaffen möchte, wenn man die Hunde einfach so toll findet, ob man das tut. Inzwischen gibt es wieder Rückkreuzungen, die versuchen, eine Nase in den Zuchtlinien zu etablieren. Da spreche ich jetzt vor allem Richtung altdeutscher Mops, der dann wieder versucht wird zu züchten. Es gibt ja inzwischen auch Kreuzungen zwischen Mops und Beagle, wo dann einfach auch vermehrt auf eine veränderte Schädelform, die wieder physiologischer ist, hingezüchtet wird. Ansonsten, wenn man sagt, man hat einen Mops mit einer zu kurzen Nase und der tatsächlich dann auch Probleme entwickelt, muss man sich über operative Eingriffe Gedanken machen, um dem Tier zu helfen und auch eine adäquate Lebensqualität zu gewährleisten.
Wie wird das denn operativ dann bewerkstelligt?
Also in der Regel ist es so, dass natürlich Voruntersuchungen laufen und dass die Tiere dann auch nochmal in den Computertomographen kommen, um die anatomischen Strukturen tatsächlich genau nachzuvollziehen. Meistens ist es so, dass es halt mehrere Eingriffe gleichzeitig sind. In der Regel werden die Nasenöffnungen erweitert, sodass die Einatmung schon mal für den Hund deutlich verbessert wird. Häufig kommt es dann zu einem Ausräumen im Bereich der Nasennebenhöhlen, der Konchen, sodass dort auch schon mehr Luft und auch Freiraum geschaffen wird. Wenn das Gaumensegel verlängert oder verdickt ist, wird dieses dann gekürzt operativ. Und wenn es notwendig ist, tatsächlich dann auch noch chirurgische Erweiterung im Bereich der Stimmritze vollzogen.
Das ist ja eigentlich total paradox, dass wir so hohe medizinische Versorgungskosten auf uns nehmen und auf der anderen Seite so eine gesundheitliche Einschränkung tolerieren bei diesen Tierarten.
Ja, das große Problem ist, glaube ich, dass viele Tierbesitzer im ersten Moment gar nicht damit sich auseinandersetzen, dass es eventuell Probleme mit sich bringt, wenn man so eine Rasse erwirbt. Das bedeutet das ja auch nicht zwangsmäßig, dass das immer so kommen muss. Aber im Regelfall, wenn der Oberkiefer schon deutlich kürzer ist als der Unterkiefer, muss es einfach zu einem Platzproblem bei diesen Rassen kommen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin sehr verliebt in diese Rasse und ich möchte die unbedingt haben, muss man sich tatsächlich im Vorhinein auch noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen.
Jetzt ist es so, und da spreche ich bestimmt auch vielen Tierärzten und Tierärztinnen aus der Seele. Ich hatte selber auch eine Mopsdame operiert. Vor so einer Operation wird das Tier, also man legt das ja in Narkose und dann wird das intubiert, das Tier. Also man steckt einen sogenannten Tubus, also eigentlich eine Röhre, in die Luftröhre rein über den Kehlkopf, und damit das Tier in der Narkose ordnungsgemäß atmen kann, also damit nicht die Luftröhre irgendwie kollabiert, also nicht die Luftröhre kollabiert, sondern dass der Kehlkopf irgendwie sich verschließt oder die Zunge sich vor den Kehlkopf legt, ja, also dass da einfach eine adäquate Sauerstoffversorgung geleistet ist während einer OP. Das war verrückt, weil das einzige Mal, der Mops hat die ganze Zeit geschnarcht in Narkose, die ganze Zeit. Und das einzige Mal, wo er richtig geatmet hat, war, als er dann diesen Tubus im Hals hatte oder im Kehlkopf hatte.
Ja, so einen ähnlichen Fall hatte ich auch. Und zwar war es so, dass wir eine Kastration gemacht haben bei einem weiblichen Mops. Und man muss dazu sagen, die gehören tatsächlich auch nochmal speziell überwacht, weil nach der Intubation die Luftwege auch zuschwellen können und wir dadurch dann nochmal ein erhöhtes Narkoserisiko haben, gerade was die Aufwachphase beim Mops angeht oder bei kurzköpfigen Hunden allgemein. die intubiert worden sind oder die eine Narkose hatten. Zumindest ist es im Regelfall so, dass die Hunde, wenn sie sich dann in der Aufwachphase befinden, extubiert werden. Das heißt, der Tubus wird gezogen. Und dieser Hund war aber so entspannt, weil er so gut atmen konnte mit seinem Tubus, dass er eigentlich schon wach war und der Tubus immer noch gelegen hat. Und daran hat man gemerkt, dass er tatsächlich einfach ja, sehr entspannt war, plötzlich wieder richtig Luft zu bekommen. Und das muss ein einmaliges Gefühl für ein Tier sein, wenn man eigentlich nur mit einem Schlauch im Hals tatsächlich ausreichend Luft bekommt.
Er wollte den gar nicht raus haben, den Tubus, er wollte den drin lassen. Das ist ja normal, probieren Hunde ja den einfach, sobald sie aufwachen, probieren sie den ja einfach loszuwerden, weil das ein Fremdkörper ist. Also die probieren ja richtig, den rauszubröcheln, ja, und man bindet den ja fest eigentlich an der Schnauze.
Ja, tatsächlich war das so, dass der Hund keine Abwehrbewegung gezeigt hat gegen den Tubus. Und sobald, wir haben dann natürlich im weiteren Verlauf den Tubus entfernt, und unmittelbar danach hat er auch wieder angefangen zu schnorcheln. Also es war auch ein Tier mit einem verlängerten Gaumensegel und Problemen in den oberen Atemwegen.
Ja, jetzt müssen wir vielleicht mal darauf eingehen, wie das überhaupt rechtlich aussieht. Ja, also wir haben in Deutschland ein sogenanntes Qualzuchtverbot. Ja, das ist formuliert in Anführungszeichen dem Qualzuchtparagraf und das ist der Paragraf 11b vom Tierschutzgesetz. Ja, also das ist sozusagen auch rechtlich festgehalten hier in Deutschland, dass wir eigentlich nicht Tiere züchten dürfen, die einfach Qualzuchten sind. Paragraf 11b Absatz 1. Ist es sozusagen verboten, Wirbeltiere zu züchten, wenn sie später Leiden oder Schäden oder Schmerzen haben. Und das ist so definiert, dass möglicherweise Körperteile fehlen oder Organe fehlen oder nicht richtig ausgebildet sind und dadurch ein artgemäßer Gebrauch von diesen Körperteilen oder von diesen Organen nicht gewährleistet ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, so eine kurze Schnauze. Ja, das ist ja im Grunde ein Körperteil oder ein Organ im weitesten Sinne. Und ein artgemäßer Gebrauch ist für den Hund, dass er halt normal atmen kann. Ja, und dadurch, dass diese Schnauze im Grunde zurückgezüchtet wurde, kürzer gezüchtet wurde, hat er vielleicht nicht Schmerzen, aber er hat halt Leiden, ja, weil er eben nicht so gut Luft bekommt. Und dadurch, dass er nicht gut Luft bekommt oder nicht richtig seine Körpertemperatur regulieren kann, können eben auch Schäden auftreten. Das ist im Grunde diese Definition Absatz 1. Und dann heißt es im Absatz 2, da geht es um die Nachkommen, dass die einen artgemäßen Kontakt zu Artgenossen aufnehmen sollen können, aber eben auch ohne Schmerzen oder Schäden. Oder auch, dass die Haltung von den Tieren nur möglich sein darf, wenn sie keine Schmerzen oder vermeidbare Leiden erleiden können.
Ja, das große Problem ist tatsächlich, dass diese Formulierung ja sehr schwammig ist und dort nicht wirklich definiert ist, was man unter Leiden versteht. Und das weitere Problem, was hier ist, es werden halt nicht einzelne Klassifizierungen aufgelistet, sondern es bleibt halt eine große Spannbreite, was jeder, je nachdem, ob man vom Fach ist oder nicht, dann auch da hinein interpretiert. Also die Spanne ist doch wirklich sehr groß gehalten und einfach auch nicht gut ausformuliert.
Ja, die Formulierung züchterische Erkenntnisse ist natürlich schwierig, weil das macht das Ganze sehr subjektiv, ja, und legt das Ganze eigentlich in die Hand der Züchter, das Ganze zu beurteilen. Und da ist halt die Frage, ob das die Züchter, die ja eigentlich nicht objektiv das bewerten können, weil wenn ich ja jetzt eine besondere Rasse von einem Tier züchte, dann mag ich die ja irgendwie. Ja, ich habe ja da eine bestimmte Affinität zu und finde Möpse vielleicht beispielsweise super, ja, aber kann das gar nicht so objektiv bewerten, ob das jetzt eine gesundheitliche Einschränkung ist oder nicht. Weiterhin ist dann Absatz 2 formuliert, dass bei Nachkommen erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten, artgemäßer Kontakt zu Artgenossen, Schmerzen oder Schäden verursachen oder die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbarem Leiden möglich ist. Was heißt das denn jetzt übersetzt?
Tja, das bedeutet tatsächlich, dass wir immer noch in unseren eigentlichen Zuchtzielen diese Standards, die eine Qualzucht bedingen, mit involviert haben. Und solange das nicht weiter klassifiziert ist, werden wir da niemals herauskommen.
Jetzt muss man aber sagen, dass dieser Paragraph 11b für alle Wirbeltiere nur gilt. Also Nicht-Wirbeltiere sind da schon mal ausgenommen. Außerdem gilt das nur für eine geplante Verpaarung. Die Adressaten sind also gewerbsmäßige Züchter. Also was da komplett rausfällt, sind zum Beispiel die Züchtung für wissenschaftliche Zwecke. Da gibt es ja verschiedene Modellorganismen, die einfach in der Wissenschaft in Anführungszeichen notwendig sind, weil man an denen gut forschen kann, zum Beispiel irgendwelche Nacktmäuse. Ja. Ja, dann weiterhin kann man dann noch sagen, dass das Bundesministerium in Absatz 3 ermächtigt wird, Rechtsverordnung zu erlassen, Veränderungen näher zu bestimmen und das Züchten von bestimmten Wirbeltieren bestimmter Rassen, Arten und Linien verbieten kann oder auch beschränken kann.
Ja, leider ist das aber noch nicht tatsächlich erfolgt. Und gibt es denn da Umsetzungsmaßnahmen oder Vorschläge, wie das vielleicht dann tatsächlich gehandhabt wird?
Ja, also da gibt es ein Gutachten einer Sachverständigengruppe, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beauftragt wurde. Und die hat ein Gutachten erstellt zur Auslegung von Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes. Da wird eine Definition von Qualzucht geliefert. Also das ist dann eine durch Zucht geförderte oder geduldete Merkmalsausbreitung, die zum Minderleistung bezüglich Selbstaufbau, Selbsterhaltung und Fortpflanzung führen kann. Und Tiere, bei denen diese zuchtbedingten Veränderungen auftreten oder im Körperbau festzustellen sind, bei denen kommt es dann zu Schmerzen, Leiden oder Schäden. Weiterhin haben die dann eine Definition gemacht für eine Nachzucht. Und eine Nachzucht ist laut dieser Definition im Grunde jedes Tier, das nach einer abgeschlossenen Organogenese da ist, also praktisch auch Tiere im Mutterleib, also Organogenese ist die Bildung von Organen im Embryo, beziehungsweise ein Embryo, also so ein fertiger Organismus, der eigentlich nur noch wachsen muss, ist dann ein sogenannter Fötus. Das ist eine ganz interessante Definition, weil wenn Tiere jetzt sozusagen sterben im Mutterleib, die werden dann sozusagen auch mit eingegliedert, ja, also weil die auch schon eine Empfindungsfähigkeit haben. Was halt nicht in diesem Gutachten ist, sind halt schuppenlose Reptilien, Fische oder auch Kleinsäuger. Die sind da leider noch nicht mit aufgeführt. Und wir haben halt das Problem in dem Bereich, dass es halt kein bundesweites oder vielleicht sogar europaweites Zuchtverbot für bestimmte Rassen oder bestimmte Rassen gibt. Dieses Qualzuchtgutachten ist eben auch nur ein Gutachten, sondern und hat keine Rechtsverbindlichkeit. Also das ist jetzt keine Verordnung in dem Sinne.
Naja, dann ist es ja so, dass wir quasi verschiedene Vorschläge jetzt haben aufgrund dieses Gutachtens, aber die rechtlich jetzt nur noch umgesetzt werden müssten, was wahrscheinlich auch schwierig ist, weil uns dann das Personal fehlt. Wer soll denn das überprüfen? Gibt es dort irgendwelche Möglichkeiten? Wer ist denn qualifiziert genug zu sagen, dieser Mops, der geht nicht in die Zucht oder diese Katze, die geht jetzt nicht in die Zucht. Und dann haben wir natürlich noch den großen Bereich, wir reden jetzt immer nur von Züchtern, die das offiziell machen. Es gibt so viele Hunde, Katzen und auch andere Tiere, die bei eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel angeboten werden, die unterliegen keinen Kontrollen. Und da finde ich, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was soll denn da dort dann passieren? Da müssten ja auch tatsächlich, müsste es Personal geben, die das überprüft, damit tatsächlich dort dann auch gewährleistet ist, dass die Regeln, die jetzt in diesem Gutachten formuliert worden sind, eingehalten werden.
Ja, also damit das Personal erstmal was machen kann, brauchst du natürlich erstmal eine Rechtsgrundlage. Und die haben wir leider im Moment nicht. Es gibt nur konkrete Vollzugshinweise in Hessen und in Rheinland-Pfalz, wo bestimmte Tierarten sozusagen definiert werden, die als Qualzuchten gelten oder die ab bestimmten Grenzen als Qualzucht gelten. Das Problem ist auch, dass das Tierschutzgesetz vom Deutschen Tierschutzbund beispielsweise zu schwach bewertet wird, zu lasch bewertet wird und dass es eigentlich nicht hilft, dieses Tierschutzgesetz, weil man eben Schwierigkeiten hat, Qualzuchten rechtlich zu verfolgen und auch Amtstierärzte, auch Richter einfach mit der Thematik überfordert sind, weil sie es im Einzelnen adäquat gar nicht so gut beurteilen können.
Also das, was uns jetzt eigentlich fehlt, ist halt eine verbindliche Ordnung, wo wir dann auch klar definieren können, welcher Teil am Tier jetzt tatsächlich die Qualzucht ist. Und das gilt, wie du schon gesagt hast, dann halt nicht nur für die Zucht, sondern tatsächlich auch für die Haltung und den Verkauf dann von diesen Qualzuchtrassen. Im besten Fall gehört es dann sogar verboten und nicht nur kontrolliert im Sinne einer züchterischen Kontrolle, sondern dass es dann komplett verboten gehört.
Wie ich eben schon angerissen habe, gibt es beispielsweise in Hessen den Erlass des hessischen Sozialministeriums zur Umsetzung von § 11b des Tierschutzgesetzes. Und da sind halt einzelne Zuchtverbote definiert. Also beispielsweise kann man sagen, es gibt bei Hunden gibt es die Schopfhunde. Das sind diese Nackthunde, die man klassisch kennt. Da sind reinerbige Tiere beispielsweise nicht lebensfähig, sondern nur Heterozygote. Wie erklären wir denn Heterozygote am besten? Mischerbig,
glaube
ich. Mischerbige. Mischerbige, ja. Aber auch diese Mischerbigen haben teilweise Gebissanomalien oder Störungen vom Immunsystem, eine sehr empfindliche Haut, kriegen leicht Sonnenbrand. Und deswegen gibt es da Zuchtverbote für alle Defektgenträger. Mal als Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre das Zuchtverbot für extrem kurzschwänzige Katzen, also zum Beispiel die Mängelskatze, weil die Wirbelsäulenmissbildungen aufweisen, neurologische Ausfälle, teilweise auch Schädigungen des Darmes. Ja, also es ist nicht so, dass da gar nichts da ist, aber es ist leider nicht bundesweit geregelt und schon gar nicht europaweit.
Also man kann schon sagen, dass im Moment verschiedene Ämter oder auch Gerichte dann halt Einzelfallentscheidungen treffen können, die dann sicher sich positiv auf die Tiergesundheit auswirken. Aber es gibt halt keine bestimmten Zuchtlinien, die generell dann jetzt schon ausgeschlossen werden.
Ein ganz anderer Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, sind natürlich Nutztiere. Ja, und bei Nutztieren, also lebensmittelliefernde Tiere, ist es im Grunde so, dass § 11b vom Tierschutzgesetz, also dieser Qualzuchtparagraf, nicht präzisiert wurde. Ja, und vom Landwirtschaftsministerium. Als Grund wird da aufgeführt, dass die Nutztierzucht kein strengeres Einschreiten des Gesetzgebers braucht, da die Zuchtbücher der Verbände ausreichend Schutz bieten.
Ja, und mit dieser Ausnahme ist es halt wieder so, dass sich dieser Bereich der Nutztierzucht gänzlich aus der Kontrolle herausbewegt, was natürlich auch wieder eine Einschränkung dazu liefert, dass die Tiere da nicht kontrolliert werden.
Da ist es jetzt so, dass wir bei den Nutztieren, dass es da per se jetzt keine klassischen Qualzuchtmerkmale gibt, aber wir haben bei den Nutztieren natürlich eine Tierhaltung, die auf Leistungssteigerung oder Leistungsoptimierung abzielt. Beispielsweise bei Milchkühen, dass sie halt möglichst viel Milch geben müssen, dass sie möglichst hohe Leistungen bringen und es dadurch zu Fruchtbarkeitsstörungen oder Euter- und Klauenverletzungen kommen kann. Bei Schweinen oder bei Sauen zu Lahmheiten, zum MMA-Komplex, das ist Mastitis Metritis Agalactie, also dadurch, dass sie halt sehr häufig säugen, dass sie da häufig Brustentzündungen kriegen und dann eben die Ferkelchen nicht mehr richtig säugen können. Und auch bei Mastgeflügel beispielsweise, das ist bei den meisten auch, denke ich, geläufig, dass die Herz-Kreislauf-Probleme kriegen können, Gelenkerkrankungen, weil die einfach so viel Muskeln ansetzen an den Knochen oder Entzündungen auch der Fußballen. Ja. Und man hat da im Grunde so ein bisschen auch vom Verbraucher geschaffenes Problem, weil man ja möglichst oder ja, weil man möglichst viel Leistung so einem Tier abverlangen will, damit es das Produkt, das Endprodukt Fleisch oder Milch möglichst günstig ist. So, was ist jetzt da passiert? Die Bundestierärztekammer hat eine Arbeitsgruppe konstituiert zur Qualzucht bei Nutztieren im Januar 2019. Diese Arbeitsgruppe befasst sich im Grunde mit dem Tierschutzgesetz bei Nutztieren und fordert ein, dass eben dieser § 11b des Tierschutzgesetzes auch bei Nutztieren umgesetzt wird und in die Praxis überführt wird. Das wollten wir einfach nur noch mal kurz hier anreißen.
Tatsächlich ist das so, dass wir natürlich eine geänderte Gesetzlage benötigen. Unter anderem wird das aber nicht ausreichen, sondern das Entscheidende wird die Aufklärung sein. Und wo wir uns da schon mit tatsächlich auf einem richtigen Weg befinden und was ich auf jeden Fall auch unterstütze, zum Beispiel die Aufklärung in der Schweiz, da hat nämlich die Tierärztliche Fakultät in Bern über verschiedene Posterkampagnen einen veränderten Mopsschädel mit einem ja relativ guten Mopsschädel und einer Nase verglichen und diese Kampagne mit einer extremen Kurzköpfigkeit mit einem normalen Kopf verglichen, was durchaus auch zu einem veränderten Denken auf jeden Fall beitragen sollte und auch sicher wird. Unter anderem gibt es solche ähnlichen Kampagnen jetzt auch hier in Berlin, wo über Plakate tatsächlich auf Veränderungen, die die Qualzucht betreffen, hingewiesen worden ist. Und da ging es auch vor allem um die Kurzköpfigkeit bei Hunden, aber auch über die Langohrentwicklung beim Widderkaninchen und die dazugehörige Gehörgangsveränderung.
Ja, was hat die Tierärzteschaft jetzt gemacht? Am Bundestierärztetag im Oktober 2015 wurde abgestimmt über Forderungen der Tierärzteschaft an verschiedene Organisationen. Beispielsweise wurde an den Gesetzgeber gefordert, dass das Qualzuchtgutachten, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass das überarbeitet wird, dass da auch Kleinsäuger reinkommen, auch Reptilien reinkommen, Pferde reinkommen, Nutztiere reinkommen, dass dort Rechtsverordnung oder dass eine Rechtsverordnung zur Konkretisierung vom Qualzuchtverbot erstellt wird, dass man ein Ausstellungsverbot ins Tierschutzgesetz aufnimmt und auch ein Werbeverbot für Qualzuchten, insbesondere im Internethandel. Dann wurden Formulierungen gemacht an die Bundestierärztekammern und die tierärztlichen Verbände, dass eben, wie Melissa eben schon angeführt hat, Internetseiten zu Qualzuchten etabliert werden, dass Verkaufsplattformen, zum Beispiel eBay, kontaktiert werden, dass diese Tiere nicht mehr zum Verkauf angeboten werden und dass von den Tierärztenkammern und den tierärztlichen Verbänden Qualzuchtlisten sozusagen für Hunde, Katzen und Kleinsäuger erstellt werden und am besten auch Leitlinien zur Zucht. Also wie man am Also man muss sich das vorstellen, wie sieht ein, sag ich mal, gesunder Mops aus? Wie kann man sich den konkret vorstellen? So und so lang muss die Schnauze sein und so weiter. Solche Leitlinien sollten da erstellt werden. Weiterhin wurden da an die Züchter Forderungen gestellt, nämlich dass die Rassestandards überprüft werden, ob das Qualzuchten sind jetzt oder nicht, dass keine Überbetonung von Rassestandards erstellt werden, ja, also dass man einfach mal einen Schritt zurückgeht und sich das Ganze nochmal anguckt. Und auch an die Tierärzte wurden Forderungen erstellt, nämlich, dass Tierärzte sich in dem Bereich fortbilden sollen, dass Tierärzte eine Sachkunde für bestimmte Zuchtuntersuchungen erlangen sollen und natürlich auch aufklären, ja, was wir hier hoffentlich gerade machen. Und auch an die Forschung wurden da Forderungen gestellt, und zwar dass erblich bedingte Gesundheitsprobleme definiert werden sollen, dass man Erbkrankheiten identifiziert und dass man qualifizierte Studien zur Definition von Qualzuchten durchführt, um das Ganze besser einordnen zu können.
Tatsächlich ist es so, dass wir uns sicher schon ein bisschen in den richtigen Weg hineinbewegen, aber wir noch eine ganz große Strecke vor uns haben. Und natürlich muss ich, so wie das bei den meisten Dingen ist, das Bild beim Tierbesitzer verändern, dass ihm einfach bewusst wird, was dort für ein Hund, ein Kaninchen oder eine Katze sitzt und was er sich für ein Haustier anschafft.
Ja, ich denke, wir können abschließend festhalten, dass uns Tiere alle was angehen, auch Qualzuchten. Man darf da aber nicht in irgendwie ein Shaming geraten, sondern man muss halt, wichtig ist, dass man aufklärt, dass man das Ganze sachlich betrachtet, dass man Stück für Stück probiert, diese ganzen Geschichten einzugrenzen, verantwortungsvoll mit den Tieren umgeht.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich schon mal, bis bald, eure Melissa.
Bis dann, tschüssi.
So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.